erfolgreich statt perfekt. Der Podcast von Mission Female mit perfekt und perfekten Geschichten aus dem Karriereleben und herrlich ehrlichen Einblicken führender Frauen aus Wirtschaft, Politik, Medien, Gesellschaft, Sport und Kultur. Mein Name ist Friederike Probert. Ich bin die Gründerin des führenden Karrierenetzwerks für Frauen, Mission Female, und ich freue mich sehr auf spannende und authentische Podcast-Folgen mit unserer Host Anaïs Cosnot, Gründerin von Happy Immo und Mission Female Member. Anaïs spricht Tacheles und Klartext mit tollen Frauen aus unserem Netzwerk sowie den Co-Autorinnen unseres Buchs Erfolgreich statt Perfekt, wie Frauen wirklich Karriere machen, das im Mai 2023 im Finanzbuch Verlag erschienen ist. Let's go und nicht vergessen, stronger together.
Herzlich willkommen zum Mission Female Podcast. Heute zu Gast Laura. Herzlich willkommen.
Hi, freut mich sehr, da zu sein.
Ja, mich freut es auch total. Obwohl wir, glaube ich, einfach um die Ecke wohnen, haben wir es ewig nicht geschafft, uns zu sprechen. Aber jetzt haben wir uns. Voll gut.
Das ist super.
Laura, stell dich mal kurz vor.
Ja, Laura Henrich. Ich bin seit 10 Jahren im Digital Health Bereich unterwegs, wohne hier in Berlin mit meiner Familie und war aber vorher auch ein paar Jahre im Ausland. Also ich habe in Spanien studiert, in Italien gelebt und war vorher recht viel unterwegs. Und auch jetzt immer noch, weil wir mit Clinico, so heißt meine Firma, in Berlin und in Zürich tatsächlich Sitze haben. Also bin ich immer noch auch so ein bisschen on the road ganz oft.
Viel on the road und Familie. Wie kriegst du das unter einen Hut?
Ja, besser und schlechter, sage ich mal. Natürlich mit viel Support. Ich glaube, jeder, der was anderes sagt, lügt. Also mein Mann hilft natürlich viel, macht auch seinen Teil, was ja nicht immer selbstverständlich ist, wie wir ja immer noch wissen. Genau, und dann haben wir einfach noch ein Netzwerk an Unterstützern. Und es läuft auch mal besser und mal schlechter, muss man auch ehrlich sagen. Also so ist es, glaube ich, immer. Ich denke, das ist aber bei Männern eigentlich genauso. Die reden vielleicht weniger drüber.
Jetzt sagst du, er macht seinen Teil. Das hört sich so ein bisschen so an, als wärst du deinem Lead und den Teil vergeben. Ist das so?
Nee, überhaupt nicht. Im Sinne von, wir machen das halt zusammen. Aber ich kenne es aus, also ich weiß halt immer noch aus vielen, vielen Gesprächen mit Freundinnen, dass eben es oft eher so ist, also dass man sich das teilt, aber dass die Initiative immer von der Frau ausgehen muss. Und das ist bei uns nicht so, sondern wir organisieren wirklich am Wochenende die Woche zusammen und besprechen, wer was macht. Aber es gibt nicht so, ja, so feste Themen, die fast nur eine Person eigentlich macht. Aber das haben wir halt von Anfang an so besprochen und gemacht. Ich habe auch immer viel gearbeitet, bin jetzt seit Jahren ja in Startups unterwegs und da geht das einfach gar nicht anders. Und dann fällt vieles auch, ja, es funktioniert einfach sonst gar nicht. Und deshalb kommt man gar nicht in die Versuchung, dass, ich weiß jetzt nicht, was für Beispiele, einer holt immer ab oder geht immer zu den Elternabenden oder wie auch immer, das würde bei uns gar nicht funktionieren.
Habt ihr das vor dem Kinderkriegen besprochen?
Tatsächlich ja. Also wir haben tatsächlich angefangen, da schon drüber zu sprechen. Aber trotzdem war es beim ersten Kind, war ich ein bisschen länger in Elternzeit, war es danach, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, kam das Gespräch dann wieder. Und das ist, was ich auch immer Leuten, wenn Leute fragen oder vor allem auch Frauen fragen, wie das geht, dann sage ich, sucht das Gespräch eigentlich in dem Moment, wo ihr besprecht, Kinder zu haben, und dann werdet ihr es noch 1000 Mal danach noch machen. Aber so ist es halt. Also es gibt halt, die Alternative wäre, dass man alles einfach selber macht. Und das, finde ich, ist eigentlich keine, weil dann ist der Mental Load einfach nur bei der Frau oder größtenteils bei der Frau. Und ich finde, das kann nicht funktionieren. Es sei denn, man hat eine klare Aufteilung und einer von beiden sagt eben, ich möchte hauptsächlich Familie machen und fast nicht arbeiten oder sehr wenig arbeiten. Es muss ja nicht 50-50 verteilt sein, ist es nie. Aber man muss es halt klar besprechen. Das finde ich das Wichtige.
Also ich denke auch. Wir haben auch besprochen, bevor wir Kinder bekommen haben, wie wir es machen wollen, dass wir alles 50-50 machen. Und das wäre auch mein Tipp, ne? Also das höre ich bei dir auch raus, das einfach vorher zu besprechen, bevor man schwanger wird, weil sonst sitzt man ehrlich gesagt in der Scheiße, ja? Dann ist es so ein bisschen vor Entschiedenen. Also dann ist das eben da. Und dann ist es einfach sehr schwierig zu verhandeln oder zu besprechen. Das soll ja noch nicht mal. Bei uns war es nämlich überhaupt gar keine Verhandlung. Also mein Mann war auch klar, dass er 50% oder alles geben will für die Kinder, ne? Und aber weiter auch Karriere machen. Und ich glaube, man muss einfach darüber sprechen und sich dann überlegen, okay, und wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir das jetzt hin?
Ja, da gebe ich dir total recht. Und je früher, desto besser. Also ich glaube, viele denken einfach auch nicht drüber nach. Also sowohl die Frauen als auch die Männer. Sondern das wird sich dann so ergeben. Und es ergibt sich halt natürlich gar nichts. Also man muss es ja selber gestalten, wie man leben will, wie man, ja, was man machen will.
Das gleiche Thema hat man ja auch in Unternehmen, ne? Da ergibt sich nämlich auch immer überhaupt gar nichts. Also klassisch ist ja, dass man die Frauen ziehen lässt, ihnen 12 Monate Elternzeit lässt und ihnen nicht zu viel reinquatscht, ne? Weil man da so ein bisschen Angst hat. So die heilige Mutter, die muss jetzt auch gehen können. Männern sagt man, kommt sofort wieder. Und das führt ja auch zum totalen, also Auseinanderklaffen zwischen den Verteilungen oder zwischen dem Druck, den man seinem Arbeitgeber, seiner Arbeitgeberin gegenüber hat.
Ja, finde ich auch. Ich habe in dem Zürcher Team, gibt es jetzt eine Kollegin, die kam auch sehr früh wieder. Dort ist es ja anders geregelt. Man bekommt zwar prozentual mehr Geld, wenn man zu Hause bleibt, aber dafür viel kürzer.
Ah, das ist spannend. Erzähl mal, wie ist das in der Schweiz?
Genau, gesetzlich bekommt man nur 12 Wochen quasi Elterngeld oder wie auch immer das. Ich weiß leider nicht genau den Term, wie das heißt. Dafür aber eben, wie gesagt, mehr. In Deutschland ist es ja mehr gedeckt oder früher gedeckelt, sage ich mal. Aber es führt schon dazu, dass viele Frauen dann entweder teure Kinderbetreuung in Anspruch nehmen müssen, weil die ist dort tatsächlich sehr, sehr teuer, viel teurer als in Deutschland, auch wenn es da ja auch nochmal regionale Unterschiede gibt. Oder dass die Frauen dann ganz aufhören, um sich diese Betreuung vermeintlich zu sparen. Das ist ja, glaube ich, immer der größte Rechenfehler, wenn die Leute nicht berechnen, was kostet es mich denn, ein paar Jahre nicht zu arbeiten, ich verliere mein Netzwerk, ich verliere meinen Job. Ich verliere meine Qualifikation vielleicht, sogar verschlechtere ich mich ja sogar, weil ich nicht up to date mehr bin und so weiter. Ich zahle nicht in die Rente ein oder spare weniger. Also diese Berechnung, die würde ich sehr oft in Frage stellen, aber selbst wenn man sie stark simplifiziert, glaube ich, kommt sie oft nicht hin. Aber da war es zum Beispiel so, dass die Kollegin dann gesagt hat, sie möchte früh zurückkommen, sie möchte nach 14 Wochen oder so zurückkommen. Und dann haben wir halt einfach ganz klar besprochen, wie das geht. Und haben aber, ich habe ihr aber auch gesagt, lass uns doch jetzt wir machen einen Plan und wir probieren es aber dann aus. Und wenn es nicht funktioniert, dann passen wir den sofort an. Also keine Sorge, dass du mir jetzt was sagst oder zusagst und dann klappt es nicht. Und dann sage ich, aber das hast du mir versprochen, jetzt muss das auf jeden Fall ein Jahr so laufen, sondern ich habe ihr versucht, viel Flexibilität zu geben. Habe auch gesagt, nimm dir auch die Zeit oder nimm dir raus, uns auch zu sagen, wenn es nicht funktioniert, auch mal kurzfristig oder so. Und ehrlich gesagt hat es sehr, sehr gut geklappt. Und sie ist auch zufrieden. Natürlich ist es anstrengend manchmal. Es sind immer noch kleine Kinder dann. Wenn man dann irgendwie ein 4 Monate oder 5 Monate altes Kind zu Hause hat. Ich habe das auch gemacht beim zweiten, bin nach 3 Monaten zurückgegangen. Ist halt schon mal, dass man ein paar Nächte noch hat, wo man gar nicht schläft oder wie auch immer und ist nicht so fit. Das ist klar. Aber das kann ja auch später passieren, ja. Und dann ist mir lieber, die Person sagt vielleicht mal, heute komme ich mal später oder ich melde heute um 3 Uhr nachmittags, das macht keinen Sinn mehr, ich habe auch kein Meeting, ich mache heute mal Schluss, ist aber nicht komplett für mich als Unternehmen verloren. Ja, nur weil sie Angst hat, sie könnte vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht liefern. Also, und das würde ich mir in Deutschland auch viel, viel mehr wünschen, dass man eher versucht, wie kann ich es möglich machen, zu fragen, anstatt zu sagen, ja, dann bleib lieber zu Hause, weil vielleicht kannst du ja mal irgendwas nicht leisten. Das ist ja total der falsche Ansatz aus meiner Sicht.
Chefin wie dich brauchen wir. Ich glaube auch, wir brauchen viel mehr Empathie, was dieses Thema angeht. Viel weniger voraussetzen, weil meistens sind das ja unsere Lebenspläne oder wir denken, der andere denkt und deshalb bieten wir das an und bieten was anderes eben nicht an
Genau.
und verbauen uns ganz viele Türen. Wie machst du das denn mit Männern? Hast du auch Männer, die Kinder kriegen, gekriegt haben, jetzt in deiner Führungszeit?
Leider noch keine. Ich warte drauf. Nein, das hört sich blöd an. Also ich würde mich drauf freuen, meine ich. Ich hatte ein Team, der hat sich dann für das Klassische entschieden. Ich habe das schon versucht, ein bisschen zu beeinflussen und habe dann gesagt, sicher, willst du wirklich nur 2 Monate machen und so. Der hat wirklich diese 2 Monate genommen und dann die Frau eben 12. Aber es ist natürlich auch ein schmaler Grat. Also ich kann natürlich Leuten auch nicht reinreden in ihre Planung. Ich habe nur gesagt, ich würde es sehr unterstützen und ich würde es natürlich auch unterstützen, wenn du auch danach irgendwie in Teilzeit gehen willst oder über andere flexible Lösungen irgendwie zu reden mit dir, damit ihr eben in der Familie da beide euch gut kümmern könnt. Aber oft ist es tatsächlich, und das war in dem Fall auch so, wird es halt mit finanziellen Argumenten dann sozusagen beendet die Diskussion und es ist dann ein ganz einfaches Rechenthema. Ich verdiene mehr und dann will ich mehr arbeiten. wie gesagt, ich glaube, das ist oft zu kurz gegriffen und das ist einfach auch, ehrlich gesagt, ein sehr schlechter Deal für viele Frauen, wenn sie zum Beispiel 80% arbeiten oder 75% und dafür immer die Kinder abholen müssen.
Natürlich.
Ist halt viel anstrengender als 100% und nie die Kinder abholen müssen. Weil man muss ja dann immer so fix an einem Ort sein, dann hat man das vielleicht Chaos mit müden Kindern und so weiter. Viel anstrengender als einfach nach Hause gehen. Also das muss man mal ehrlich sagen.
Ja, und was man da auch ehrlich sagen muss, also jeder kann 80% machen und um 15 Uhr aus dem Büro gehen, ne? Aber ganz ehrlich, die Kolleginnen, die ich gesehen habe, tatsächlich hatte ich öfter mal Mentorinnen oder auch Chefinnen, die dieses Modell gefahren sind. Und die haben immer um 15 Uhr Stress gehabt, weil irgendein Chef, irgendein Vorstand dann doch noch da stand und es gab irgendeinen Termin und sie mussten sich jeden Tag erklären, dass sie jetzt los müssen, dass sie jetzt zur Kita müssen, dass sie jetzt das Kind abholen müssen, dass das besprochen sei. Dann sind die gerannt zur Kita, dann haben die nach der Kita, sind die mit dem Kind in den Rewe gerannt, sie im Stress, Kind dadurch im Stress, haben dann gekocht und dann kam der Mann nach Hause, ne, und war relativ entspannt. Also man muss auch sagen, welche Zeit pickt man sich raus? Also wenn man 80%, 70%, 60% geht, dann sollte man sich, meine Erfahrung, ich bin natürlich auch nicht allwissend, aber man sollte sich auf jeden Fall überlegen, dass man dann einfach Quality Time hat und eben nicht diese Scheißzeit, die einfach ganz schlimm ist und die einen selber nur müde macht und in der man ja auch gar nichts von dem Kind hat, ja. Und deswegen bin ich sehr froh, wenn Menschen, die schon Kinder haben, auch im Unternehmen diese Erfahrungen teilen und das einfach auch sagen, ne. Nee, dann mach das eben nicht. Mach nicht jeden Tag bis 15 Uhr. Mach das vielleicht eben einmal, komm später, ne, und mach Sport für dich oder mach irgendwas anderes, aber trotzdem geht der Mann einkaufen oder sowas und ihr macht was Schönes, ja, du und dein Kind oder so, dass man da Lösungen findet. Also das finde ich auch sehr wichtig.
Ja, ja.
Und dann finde ich natürlich auch total spannend, was du da vorgesagt hast, ne, von deinem Kollegen, dass man da nicht so reinquatschen kann und so. Aber auf einer anderen Seite haben wir schon auch eine Verantwortung, dadurch, dass, also wenn sich das einmal so einspielt, jemand wird dann Alleinverdiener oder nicht Alleinverdiener, aber er verdient jetzt mehr, ja, und die Frau kann nicht mehr nachrücken, die bleibt unten.
Klar.
Dann ist der andere ja auch total im Stress. Also wir helfen dann, wir als Chefs, Chefinnen, verhelfen ja dann oder sind mitverantwortlich dafür, dass der andere in eine große Krise stürzen kann, ne? Weil das habe ich wiederum auch gesehen bei meinen Kollegen, die irgendwann zu Alleinverdienern wurden. Dann haben die als nächstes haben die ein Haus gekauft, Haus gebaut, noch schlimmer, aber sie mussten die Finanzierung alleine tragen und die sind irgendwann fast durchgedreht, ja, weil die hatten ihre Kinder zu Hause, ihre Family, die hatten nicht so viel Kontakt mit ihren Kindern, nur am Wochenende. Also denen hat da richtig was gefehlt. Aber die mussten durchputtern.
Ja, verstehe genau, was du sagst. Deshalb habe ich auch gesagt, ich habe es versucht zu beeinflussen natürlich auch, weil ich sehe es halt auch als Problem. Also das finde ich eben auch bei vielen, die dann sagen, ich kann das nicht oder mein Chef, der kann das nicht und so. Da glaube ich einfach, man muss sich mal hinsetzen und das mal erklären und mal sagen, hören Sie mal, also wenn ich hier nicht runtergehen kann, dann heißt das, der Job meiner Frau, das hat den und den und den Einfluss. Weil ich glaube, die meisten Leute machen das jetzt nicht aus Bösartigkeit. Das ist einfach nicht üblich und die denken einfach nicht drüber nach. Ja? Und vielleicht, wenn man da nochmal nachfragt, wie ist es denn bei Ihnen und so weiter, oft weiß man das ja sogar, wenn man ein paar Jahre zusammenarbeitet, weiß man ja in der Regel, wie die Leute leben und so. Und dann kann man mal sagen, ja gut, stellen Sie sich mal vor und so weiter. Und dann fangen die oft an nachzudenken und dann ist es auch möglich, nicht, vielleicht nicht sofort, aber das ist ja auch so, das nervt mich oft, dass es so dargestellt wird, so ein bisschen, ja, die Frau darf dann arbeiten und so weiter, ja. Und dann denke ich mir so, das ist ja wohl ein Witz irgendwie. Also, was ist das denn für eine Haltung überhaupt, die da so zugrunde liegt irgendwie? Und das kann ja, ihr beide habt ein Kind, also jetzt gibt's erstmal neue Gemengelage. Es wird jetzt nochmal neu besprochen. Und das ist jetzt erstmal gar nichts steht hier fest eigentlich aus meiner Sicht.
Das nervt mich auch ganz doll, dass von vornherein ist es so, der Mann arbeitet, die Frau darf auch, aber sie muss es irgendwie organisieren. Vorhin hast du auch gesagt, die Frau kommt dann für die Kosten für die Kita auf oder so.
Genau.
Das ist ja auch falsch, ne? Beide haben ein Kind. Also du hast ein Gehalt. Ganz oft kommt ja dieses Argument, die Kita oder die Kinderbetreuungskosten fressen mein Gehalt auf. Aber das ist nicht dein Gehalt.
Nein.
Das ist einfach euer gemeinsames Gehalt, ja.
Genau.
Und dann ist es auch nicht die Hälfte. Wenn du weniger verdienst als der andere, dann ist nicht 50% von deinem Gehalt für die Kinderbetreuung, sondern ihr habt ein gemeinsamen Batzen für Familie und davon geht Preis XY ab, damit ihr euer Leben so führen könnt, wie ihr es wollt. Ja?
Aber die Debatte wird aus meiner Sicht immer so künstlich emotionalisiert. Ja, dann kommt nämlich immer dann die Person, die dann sagt, ach so, aber es geht doch um Kinder und das ist doch das Schönste der Welt. Und das kann man doch jetzt nicht so finanziell aufrechnen. Dann sage ich ehrlich gesagt als Frau, wenn ich sage, ich soll jetzt aufhören zu arbeiten, kann ich das sehr wohl finanziell aufrechnen. Und ich kann auch sagen, was das für ein Risiko für mich bedeutet, und zwar ein existenzielles. Also würde ich jetzt aufhören zu arbeiten und gar nichts machen, empfinde ich das als existenzielles Risiko für meine Rente und so weiter. Und das ist oft so, ich will das gar nicht ja vermischen mit der Diskussion, dass es schön ist, Kinder zu haben. Aber mich nervt das oft, weil was soll das denn jetzt jemandem bringen, das so künstlich dann da, also auch so, das ist für mich eher ein Argument, um die Debatte gar nicht führen zu müssen. Weil ich finde, dass...
Das ist wirklich Äpfel mit Birnen vergleichen, ne? Weil das sind zwei verschiedene Themen. Es gibt einfach das Herzthema, klar ist es toll, Kinder zu kriegen, aber klar muss man auch irgendwie sich die Finanzen anschauen und das muss funktionieren. Und ziemlich viele Frauen arbeiten gerade darauf hin, in der Altersarmut zu landen und 667 Euro oder was das war, Rente zu bekommen. Und das sind eben genau diese Frauen, unter anderem zumindest, die sich darauf eingelassen haben, ja, und die dann erst 2 Jahre weg waren, dann 3, dann 4, dann 5, dann in Teilzeit wiedergekommen sind und einfach nicht mehr reingekommen sind in die Karriere. Und der Mann ist karrieretechnisch weggerannt, der ist gut versorgt, aber sie selber nicht.
Jetzt vielleicht nochmal die Brücke zu schlagen zu dem, was ich ja mache, ist ja das Thema mentale Gesundheit. Also wir machen ja Diagnose.
Genau. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, genug lamentiert. Wir haben jetzt unsere Positionen,
sind, glaube ich, klar geworden.
Dargelegt. Genau. Zurück zu deiner Karriere, Laura.
Genau. Aber da, also wie gesagt, wir haben das Thema psychische Diagnostik ja täglich hier. Und natürlich ist eine Risikogruppe auch Frauen. Es ist so. Am meisten natürlich Frauen mit in prekären finanziellen Situationen. Das ist ein riesen Risikothema. Also nicht nur eben für jetzt so abstrakt, wie wir es besprochen haben, für später, sondern wirklich akut. Genau, also ich bin, wie gesagt, bei Clinico-Geschäftsführerin und wir machen eben, wir versuchen eben Leuten schnell zu helfen mit psychischen Problemen, zu entscheiden, ob die überhaupt, ob die eine Therapie brauchen, was für eine Art Therapie oder ob man ihnen anders helfen kann. Und das Ganze eben digital und damit versuchen wir eben die psychische Versorgung zu verbessern. Also wir sind jetzt wirklich mit ganz vielen großen Playern im Gesundheitssystem im Austausch, weil wir sagen, es reicht uns nicht, einfach nur eine bessere, schnelle Diagnostik zu machen. Wir wollen auch, dass die Leute dann Anschlusslösungen bekommen. Und man muss sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich das Thema, ist das viel, viel relevanter geworden, auch für Leistungserbringer, also Kliniken, Praxen und so weiter. Das erkennt man an den langen Wartelisten. Aber auch für andere wichtige Leute, wie zum Beispiel die Versicherung, weil dieses Thema ist eines der Top-Kostenthemen. Also wir geben nirgendwo so viel Geld aus wie für das Thema ambulante Therapie in der ambulanten Versorgung. Also das ist einer der größten Kostenpunkte, jetzt schon. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben jetzt schon eben diese ganzen Wartelisten, also wir würden mehr Therapeutinnen und Therapeuten haben, dann würden wir ja noch mehr Kosten verursachen. Und wir haben diese Diskussion darüber, dass es jährlich mehr Geld kostet, dass die Beiträge steigen müssen, dass das natürlich alles finanziert werden muss von Beitragszahlern, die wir ja alle sind, dann merkt man direkt, dass wir halt einfach mit dem Status quo weitermachen, nicht weiterkommen. Und das ist eben, weshalb ich sage, das ist für mich ein Kernthema, ein Herzensthema auch. Aber es ist halt einfach auch ein komplexes Ding. Also wir können das alleine als kleines Startup nicht lösen, versuchen da jetzt eben mit vielen verschiedenen anderen neue Wege zu gehen. Und das ist halt, Startup ist immer komplex und ist immer, Innovation ist nie einfach in Deutschland oder in Europa. Im Gesundheitsbereich empfinde ich es immer nochmal als nochmal ein Level up. Gut, ich mag das auch, man muss sagen, ich suche auch immer die Herausforderung natürlich, aber es ist auch wirklich, ist viel und auch nicht einfach. Aber wir sind im Moment, ich kann jetzt leider noch nichts erzählen, es ist nicht Spruch, aber wir sind vor ein paar großen wegweisenden Projekten und Themen, die wir da bald verkünden können, hoffe ich. Und dann wird sich, glaube ich, rausstellen, dass wir das schaffen, das Thema auf das nächste Level zu bringen.
Wie arbeitet ihr denn? Seid ihr B2B oder B2C?
Wir machen das jetzt B2B hauptsächlich, weil wir einfach verstanden haben, dass wir mit großen Partnern, wie eben zum Beispiel Krankenversicherungen, kommen wir sehr gut an Betroffene ran. Und die haben das Thema einfach, also die Versicherung als Kunde für uns, kennen eben die Relevanz, die kennen die Zahlen und die können auch und haben außerdem die Kontakt- und Kommunikationspunkte mit ihren Versicherten. Das heißt, die können für uns sozusagen auch eben die richtigen Leute ansprechen oder in den Kanälen, wo sie ohnehin Anfragen erhalten, können sie auf uns verweisen. In der Schweiz haben wir da eben jetzt schon einige große Versicherungen unter Vertrag und in Deutschland sind wir eben dran.
Seid ihr weiter in der Schweiz als in Deutschland?
Ja, weil die Gründer für das erste Produkt sozusagen, die saßen in der Schweiz. Oh. Und da haben wir auch unsere ganzen, da haben wir eben auch Kliniken, viele Klinikkunden und so. Und ich bin jetzt seit 2,5 Jahren dabei, habe dann die deutsche GmbH mitgegründet und habe eben gesagt, wir wollen eigentlich den europäischen Markt jetzt uns holen. Wir sind ohnehin viersprachig jetzt schon. Also das macht irgendwie Sinn und natürlich sind die Märkte auch größer und haben alle ähnliche Probleme. Also es gibt, die mentale Belastung ist seit Corona um 20% gestiegen in ganz Europa. Sie geht auch nicht mehr runter. Und noch dazu sind eben in den jüngeren Generationen, es gibt jetzt eine neue Studie aus England, die sagt, heute schon fehlt da in der Gen Z, die fehlen einen Tag pro Woche in der Ausbildung oder im Studium aufgrund von psychischen Beschwerden. Und das heißt, wir brauchen neue Lösungen und neue Wege, weil wir können das sonst nicht bewältigen.
Würdest du sagen, es ist Zufall, dass jetzt eure Gründer damals aus der Schweiz waren? Oder ist in der Schweiz die Awareness dafür mehr da? Oder vielleicht auch die Bereitschaft, mehr Geld dafür auszugeben?
Schwer zu sagen. Ich glaube, die Schweiz hat einfach noch für innovative Medizinprodukte einfach eine grundsätzliche Offenheit. Und da ist es sicher ein bisschen leichter, Investoren zu finden. Vor allen Dingen auch für so ein Projekt, was am Anfang wirklich sehr produktinnovationsgetrieben war und wenig Businessmodell getrieben. Ja, weil der Gedanke erstmal zu sagen, ich möchte ein Produkt, womit besser diagnostiziert werden kann, ich möchte alle Symptome visualisieren, sichtbar machen, was sonst nicht sichtbar zu machen geht und so weiter, ist schon eher nicht so, da ging es jetzt nicht darum, direkt ein Businessmodell daraus zu stricken, sage ich mal. Und dafür ist sicher die Schweiz nochmal besser. Und in Deutschland muss man halt gleich auch sofort zeigen, dass man daraus, was dann der Investment Case ist, ist so meine Erfahrung in der letzten Jahre.
Okay. Eine letzte Frage vielleicht in diesem Kontext. Wenn du sagst, die Generation Z fehlt bereits einen Tag pro Woche, hast du denn da Tipps, wie wir auch als Arbeitgeberin da besser reagieren können oder vielleicht auch schon vorbereitend agieren können?
Ja, also das ist so ein bisschen, schließt den Kreis, so wie wir das Gespräch gestartet sind. Also ich glaube, der Kern ist halt, dass jeder auf sich achten muss, weil es keiner sonst macht. Also von allen Seiten werden Anforderungen an uns herangetragen. Und die einzigen, die auf sich achten können, wirklich sind wir selber. Aber natürlich ist es ja in Unternehmen ein Thema geworden, Gott sei Dank, wird immer mehr Thema. Und man kann auch Dinge jetzt mehr einfordern. Als Arbeitgeber wird es wichtiger, sich so zu positionieren, das auch zu thematisieren und so. Aber ich würde auch zum Beispiel niemandem blind den Tipp geben, zu sagen, oute dich auf jeden Fall, wenn du psychische Probleme hast in deinem Arbeitsumfeld. Ich würde immer sagen, toll, wenn du es kannst und super, wenn du glaubst, du kannst es machen, wenn du es vorbereitest und das und so weiter. Ich würde es unterstützen, aber ich würde niemand pauschal sagen, mach es auf jeden Fall, weil je nachdem, in welchem Kontext du bist, kann es halt auch gegen dich verwendet werden. Du kannst vielleicht die nächste Beförderung nicht kriegen oder irgendwas anderes oder du wirst auf einmal mit Samthandschuhen angefasst. Ich weiß es nicht. Also das ist schon sinnvoll, sich darum Gedanken zu machen, das zu thematisieren. Also wenn ich jetzt selber die Angestellte bin, sage ich mal, oder der Angestellte. Und wenn ich Arbeitgeber bin oder Teamlead oder in der Entscheidungsposition, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wer sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, muss es tun und sich auch mal die Fragen stellen, was mache ich denn? Weiß ich, wie es meinem Team geht? Was mache ich denn, wenn ich merke, denen geht es nicht gut? Was haben wir denn für Angebote? Sind die gut? Kann ich die weitergeben? Habe ich die verstanden? Wie spreche ich mit Leuten? Ja, kann ich die überhaupt ansprechen darauf? Wenn, dann mache ich es wie? Und so weiter. Also diese ganzen Fragen, die kommen sehr, sehr oft. Also wir haben ja auch einige Unternehmen als Kunden, eben auch bisher vor allem in der Schweiz. Und das sind dann genau die Fragen, die kommen. Weil natürlich haben Leute auch Angst. Jetzt muss ich so ein Thema, angehen, wenn die Leute dann was sagen, was mache ich dann damit? Ja, das ist ja auch nicht einfach. Ich denke nur, wenn man es ignoriert und sagt, das ist das private Problem der Leute, dann verkennt man halt, dass Menschen einfach so nicht funktionieren. Es gibt nicht privat und Beruf und das ist strikt getrennt, sondern alles geht ineinander über. Und das wird zum Problem irgendwann werden, auch für die Arbeit.
Genau, und umgekehrt muss man vielleicht auch eine Awareness dafür schaffen, dass wenn man das Thema eben nicht ansprechen kann, ja, man vielleicht, und man hat aber Themen, man vielleicht auch im falschen Team ist oder im falschen Unternehmen. Also pauschal kann man das sicherlich nicht sagen, aber ich glaube, das kann schon so ein Red Flag sein oder einfach so ein Zeichen für einen selber, dass man auch das überdenken sollte, ne? Wie fühle ich mich hier und kann es sein, dass ich mehr Hilfe brauche und wäre das hier möglich, ja oder nein?
Das ist absolut richtig und ich würde auch immer sagen, stell dir die Frage, ob das der richtige Ort ist, um da zu bleiben, weil psychologische Sicherheit ist auch einer der Grundfaktoren zum Beispiel für Produktivität im Team. Also wenn ich mich nicht sicher fühle, bin ich nicht so produktiv, wie wenn ich denke, ich fühle mich gut. Aber dennoch kann es ja sein, stell dir vor, du hast gerade ein akutes Burnout oder du bist kurz davor, ist jetzt die Frage, willst du dir in der Situation jetzt einen neuen Job suchen? Willst du das wirklich? Deshalb meine ich nur, bewusste Entscheidung ist da schon was, was ich immer empfehlen würde, weil vielleicht hast du sonst noch eine Baustelle, die du gerade nicht handeln kannst, ja. Dann ist vielleicht lieber eine Überlegung oder ein Gespräch mit einem Coach oder Psychologin und dann stellst du fest, okay, ich glaube, ich kann das überhaupt nicht jetzt thematisieren. Ja, dann muss ich vielleicht gucken, wie komme ich da jetzt bald möglichst raus oder so. Aber halt nichts Überstürztes oder Unbedachtes, das würde ich schon empfehlen, weil man ist ja in einer sehr vulnerablen Situation.
Also das stimmt natürlich. In der Krise raus, die nächste Krise sich neu zu schaffen, ist wahrscheinlich nicht so der schlaueste Tipp. Von daher toll, dass es euch gibt und dass ihr das auch genau dann so auf den Punkt bringt. Ne? Wir kommen zum Ende. Ich frage am Schluss immer nach, unser Podcast heißt ja Erfolgreich statt Perfekt. Was bedeutet das für dich und vielleicht auch in Hinsicht auf Mission Female und Frauennetzwerke?
Also genau, ich habe mir, was ich glaube ich da für mich in den letzten Jahren beschlossen habe, ist einmal dieses, das haben auch schon mehrere gesagt, aber es ist einfach der beste Tipp, einfach mal was machen. Also nicht so denken immer, warum nicht, sondern eher denken, also immer dieses, wieso sollte ich es nicht machen, statt zu denken, es gibt irgendeinen Grund, warum ich es vielleicht nicht kann. Ja, das ist das eine. Und das zweite finde ich auch, und das ist so ein bisschen undeutsch, nämlich, dass wir immer ja so das Gefühl haben, was sind denn die Schwächen, wo muss ich mich verbessern noch, ja? Dann kann ich vielleicht den nächsten Schritt machen. Wenn ich das mache, kann ich diese Position machen oder dann kann ich gründen oder darauf, das finde ich auch irgendwie den falschen Ansatzpunkt, sondern ich würde immer eher versuchen, auch früh in der Karriere zu überlegen, was kann ich denn richtig gut und was sind meine Stärken und dann einfach das machen und die Sachen mit der Schwäche einfach vielleicht nicht machen oder vielleicht dann sagen, hey, ich hoffe, ihr wisst das und das, da bin ich nicht so gut, aber sich darauf da nicht so festzulegen oder sich selber so klein zu machen, weil natürlich haben wir alle total viele Schwächen und Dinge, die wir nicht können, aber vielleicht sind wir in anderen super gut und die kommen dann gar nicht zum Tragen.
Ich liebe diesen Tipp. Also der erste war Just Do It, Jump. Und der zweite war weg mit den Schwächen oder ignoriert die Schwächen. Das Wichtige ist, wo seid ihr gut und baut das auf. Fokussiert euch darauf. Ne? Ich glaube, genau. Jeder von uns lag mal irgendwie abends im Bett und hat gedacht, oh scheiße, ich bin nicht in jedem Schulfach eine Eins. Anstatt sich zu sagen, da bin ich gut, also in den und den Fächern bin ich gut und darauf fokussiere ich mich und werde dann noch besser und die anderen, naja, egal, ja.
Genau, und das Thema Frauennetzwerk ist dann für mich eben auch, wo man das halt super einfach mal sparen kann, teilen kann. Ganz oft erlebe ich es halt auch bei Frauen, dass die sich halt dann auch gegenseitig supporten können, gerade in so einem Moment von, hey, was glaubst du denn, was sollte ich denn machen? Wirkt einfach total, also mir hat es immer dann geholfen, ich spreche dann immer auch mit Freundinnen und sage, hey, was meinst du denn? Und dann, hey, ich kenne dich doch, komm, na klar. Also ich finde einfach den Support dann auch mal in Kritik zu sagen, hey, glaubst du wirklich, das ist jetzt das Richtige in diesem Moment? Das ist einfach, finde ich, unschätzbar viel wert, dass man sich nochmal austauschen kann, weil das, ich finde, die privaten Freundschaften, ich habe Gott sei Dank noch viele aus dem Studium, die können viel sagen, aber es gibt natürlich auch viele, die leben in anderen, ganz anderen Lebensrealitäten und haben ganz andere Themen. Und wenn du dann professionellen Ratschlag zum Beispiel brauchst, ist es einfach super, du hast ein Netzwerk mit einer Person, die eben das auch gut kennt. Das müssen wir viel, viel mehr machen als Frauen, uns auch da die Sachen abzuholen und da nicht zu denken, ach, das kann ich jetzt nicht fragen oder so, oder ich kenne die nicht so gut. Weil eine Meinung oder eine Hilfe oder ein Ratschlag gibt einem da eigentlich jeder bei Mission Female, wenn man fragt. Und das finde ich super viel wert.
Ich finde auch. Von daher ab wieder in die Mission Female Gruppe und Fragen stellen. Dankeschön, Laura. Das war ein richtig gutes Gespräch. Ich könnte noch viel länger mit dir sprechen. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge.
Sehr gerne.
Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke dir auch. Bis bald. Tschüss.
Ciao.